Herzlich willkommen. Wir werden heute mal wieder ein bisschen Bajan und Singen anfangen. Wenn wir das machen, singen wir immer mit Hingabe vom Herzen her. Wir singen mit Hingabe zu dieser klaren Gegenwärtigkeit. Diese alles durchdringende, klare Gegenwärtigkeit. So versuchen wir, möglichst still zu werden, während wir singen. Das macht den Geist one-pointed und es hilft uns, etwas loszulassen. Das ist eine Art Reinigungsprozess. Wir beginnen immer mit 3x3 Runden.
Oh.
Shivaya. I came empty. It appears like I've gathered many things, surrendered everything. I remain empty as I ever am. Natürlich Gelegenheit für Fragen, wenn es wirklich alle. Das ist ja gut nachvollziehbar, dass all die Fragen ausgelöscht worden sind in den gestrigen Sessions.
wenn ich nichts mehr bin, als wenn das Ich ausgelöscht ist, ist da noch Liebe?
Ich habe mal einen Vers geschrieben, der sagt sowas, wie wenn the lover and the beloved is realized to be one, only one love remain, or one love alone remain. Das ist das, aus dem das alles zusammengesetzt ist. Aber es ist keine Liebe, die du besitzen kannst. Denn da ist niemand, der das besitzen kann.
Also der Beobachtete, der alles beobachtet, ohne zu beurteilen, oder der einfach der Raum, der das erlaubt, zu sein, und erlaubt zu sein. Das fühlt sich wie Liebe an.
Das ist Liebe, ja. Das ist der Segen, die Gnade. Wir haben so viele Bezeichnungen dafür und es ist permanent da. Alles, was wir, wenn wir als Person uns auf diesen Weg begeben, sozusagen, tun müssen, ist uns dafür zu öffnen. Je mehr wir loslassen können, desto mehr öffnen wir uns dafür. Je mehr wir loslassen können, desto mehr Raum entsteht, für die natürlichen Qualitäten des Herzens diesen Raum zu erfüllen. Und dann will das Herz und die Augen wieder leuchten beginnen.
Aber so Liebe fühlen oder so tut man ja auch im Körper. Zwinger Körper eigentlich.
Ja, wenn das Ich gegangen ist, dann ist kein Körper mehr da. Er scheint weiterhin hier zu sein, ja. Und auch für alle Menschen. Die sehen dann den Körper und sie projizieren etwas, ja? Ihre Gedanken auf diesen Körper. So sehen sie ein Objekt, eine Person. Weil jeder kreiert in einer Weise seine eigene kleine Welt. Und keiner ist genau ident mit der des anderen. So gibt es etwas über 7 Milliarden Welten, sozusagen. So, wenn du den Lehrer suchst und dem Lehrer begegnest, kreierst du diesen Lehrer. Weil der Lehrer ist bereits in dir, weil wo soll er sonst sein? Auch das, was du dann siehst als Körper und als Lehrer bezeichnest, ist in dir. Auch dieser Körper ist in dir. Da ist nichts, das außerhalb von dir ist. Aber da wir so stark an diesem Konzept festhalten, ich bin der Körper, haben wir das Gefühl, oh, das ist hier begrenzt. Hier ist es begrenzt. Wie kann das alles in mir sein? Aber wenn diese Realisierung kommt, sozusagen, dann ist ganz klar, dass es weder innen noch außen gibt. Dass da keine Grenze ist.
Wie ist das mit den Schlachttieren? Mit dieser Qual? Ist das für dich kein Problem mehr, oder?
Das ist halt das, was abläuft. Ja, wenn du in so einem Ort bist, dann spürst du natürlich all das, ja. Weil es ist in dir.
Aber
Aber alles, was in dir ist, egal wie leidvoll es sein will oder leidvoll es ist, es hat alles den einen Zweck, dich daran zu erinnern, wer du bist. So ist das ganze Leid, die ganze Qual, das ganze Leiden dazu da, um dich aufzuwecken. Das ist seine Aufgabe. Die Buddhisten haben da ein sehr schönes Bild. Ja? Sie nehmen den Lotus und der Lotus wächst aus dem Schlamm. Der Schlamm symbolisiert das Leid. Und aus dem Schlamm entsteht eine kleine Knospe zuerst und der Samen keimt im Schlamm. Und dann beginnt diese Knospe zu wachsen und irgendwann wird der Tag kommen, wo sie erblüht. Dies ist das, was wir Realisierung nennen. Oder Erwachen oder wie auch immer.
Und ist es dann nicht mehr da?
Bitte?
Und ist es dann nicht mehr da?
Das Leid? Es scheint weiterhin da zu sein. Aber es ist so offensichtlich wie die Sinnesorgane, dass es nur ein Schein ist. Das, was übrig bleibt, ist Liebe. Und diese Liebe ist unendlich. Unendlich klein und unendlich groß. Aber natürlich ist es nicht das Konzept, das wir von Liebe haben. Genauso wie es nicht das Konzept ist, das wir haben von Leere oder von Nichts. Und das ist gut, wenn das passiert. Ja? So darf alles gehen. Manchmal kommt es raus mit Ausatmen, manchmal kommt es raus mit Schreien, manchmal kommt es raus mit Gähnen, manchmal kommt es raus mit Rülpsen, manchmal kommt es raus mit Erbrechen, wenn es heftig ist, wenn ein großer Schwall auf einmal kommt, mit Weinen, mit Gelächter. Das ist, wenn all, nennen wir es mal Stagnation, wenn all die Stagnation, all die tote Vergangenheit gehen darf.
Das ist schon ziemlich lang so.
Ja, das ist ein Prozess. Ja. Und der Geist ist sehr schneller. Die Emotionen etwas zähflüssiger und die Körpererscheinung noch zähflüssiger. Und der Geist geht halt auch gerne zu seinen alten Gewohnheiten zurück. Es ist immer so ein bisschen wie, wenn wir sozusagen in diesen Moment eintreten, in Satsang eintreten, in diesem Moment, der nicht primär ein Moment in Zeit ist, sondern mehr ein Moment der Gegenwärtigkeit. Ein Bruchteil, der Moment, in dem noch Zeit erscheint. Wenn wir in das eintreten, dann entsteht dieser Reinigungsprozess. Und es ist ein bisschen wie, wenn ich den Schalter abdrehe beim Ventilator, der läuft. Eine gewisse Zeit läuft der Ventilator weiter. Aber dadurch, dass die Körper-Person-Identifikation dann doch wieder sehr viel Aufmerksamkeit bekommt, immer wieder, es ist halt so, wie ich immer wieder den Ventilator Stromstöße verpasse, dass er wieder noch ein bisschen weiter rennt. Aber er verliert an Momentum. Er kontinuierlich wird er gebremst und wird langsamer. Das ist der Klärungsprozess des Geistes sozusagen. Und je mehr der Geist geklärt wird, desto mehr kann er dann ins Bewusstsein eintreten, sozusagen, vom Bewusstsein aufgenommen werden. Bewusstsein, das alles durchdringende Bewusstsein. Dazu sind die Sadhanas da, die spirituelle Kultivierung. und das Momentum des Propellers zu bremsen, runterzuschrauben, zu klären.
Das ist eigentlich eine sehr gute
Nachricht. Auch das Singen.
Das ist eigentlich
eine sehr gute Nachricht.
Sehr freudige Nachricht, dass man es nicht drinnen quälen muss.
Nee, das ist alles loslassen. Ja, ja, weil wenn es drinnen bleibt, kommt es immer und immer wieder. Und je mehr das es nährt, desto größer wird es, oder? Und wenn das Leid sehr präsent ist im gegenwärtigen Moment, dann ist es immer gut, wenn wir uns daran erinnern, zu was es da ist. Und dann können wir es auch ergründen, ob es irgendeine Substanz in sich selbst hat. Wenn es nicht geglaubt ist, wenn ihm keine Bedeutung angemessen wird, wenn es keine Aufmerksamkeit somit Energiezufuhr bekommt, sozusagen. Weil das ist ein bisschen wie eine Art, wir können verschiedene Terminologie verwenden dafür, ein bisschen wie eine Entität oder ein Energiefeld oder eine Schwingung, die du im Geist-Körper-Feld tragst, diese verschiedenen Arten von Leid, die alle grundsätzlich das eine dem einen Leid entspringen, das wir Angst nennen. Und sie haben eine gewisse Dichte, sagen wir mal, je nachdem, wie intensiv sie angereichert sind, über dieses Leben oder, wenn wir so sagen wollen, über mehrere Leben. Und wenn die Gegenwärtigkeit mehr und mehr eintritt, dann passiert dieser Ausscheidungsprozess schon langsam. Und es nimmt an Dichte ab, dieses Leitfeld oder diese Leitenergie. Sie nimmt dann Dichte ab. Sie wird schon langsam leichter, bis sie mehr und mehr transparenter wird. Und immer wenn das passiert, dann können wir uns daran erinnern, zu was es da ist, an was es uns erinnern soll. Und es ist sehr, sehr selten, dass man Menschen begegnet, die beginnen, einen spirituellen Weg zu gehen, der nicht dem Leid entsprungen ist. Die einfach diesen Ruf so stark in sich haben, dass sie einfach ganz gezielt nach dem suchen, von ihrer kleinen Kindheit an. Die meisten Leute brauchen eine große Erschütterung im Leben, dass sie beginnen zu suchen, nicht im Äußeren, sondern nach innen. Auch noch im Äußeren, man sucht dann in irgendwelchen Methoden und so weiter. Aber es beginnt auch gleichzeitig nach innen zu suchen. Und wenn dann dieses Leid oder dieser Schmerz, den wir allgemein vielleicht als menschliches Leid oder menschlichen Schmerz bezeichnen können, da ist und alles eng macht, ist immer wichtig, dass wir den Atem nicht anhalten. Dass wir nicht sehr flach werden im Atem, sondern dass der Atem weiterhin natürlich und ruhig und tief fließen kann. Weil das ist der Hauptausscheidungsmechanismus sozusagen für die Erscheinung.
Ist das dann Hingabe sozusagen? Wenn Hingabe. Das Leid kommt und
ich lasse es los.
Ich lasse es los und gebe
mich hin. Ich gebe mich hin. Das ist ein Prozess der Hingabe. Mhm. Das Leid kommt und ich sehe das Leid und ich übergebe es dem persönlichen Gott Ishvara oder wie wir den dann auch nennen wollen. Haben wir so viele Namen. Ich gebe es ganz ab, es ist nicht mein Leid. Weil wer ist das, der das Leid besitzen will? Wer ist das, der das Ego besitzt? Das ist ein witziger Joker. Ein guter Witz. Mein Ego. Und wenn wir noch einen Schritt weiter gehen wollen, nicht nur, sagen wir, diese eine Komponente dieses Ich-Gefäßes abgeben wollen, einen Teil, einen Leid-Aspekt abgeben wollen, indem wir ihn hingeben oder indem wir ins Licht stellen und ihn ergründen, was genau ist er und ob er eine Substanz in sich selbst hat, dann fragen wir, zu wem kommt dieses Leid? Zu wem kommen diese Gedanken? Und was wird unsere Antwort sein, die wir bekommen, wenn wir dies fragen?
Zu mir.
Zu mir?
Zu mir, genau. Und dann fragen wir, wer bin ich? Und wir ergründen dieses Ich. Wir halten an diesem Ich fest, bis es klar wird. Was es ist in seiner Essenz, was es wirklich ist, nicht was es scheint zu sein. Das ist dann wahre Hingabe.
Ja, und wenn ich frage, wer bin ich, und selbst wenn ich meinen Körper dabei verlasse, aber irgendwie habe ich trotzdem noch ein Gefühl von ich sozusagen. Ja? Also das, ich bin ja irgendwie sozusagen auf die Welt gekommen, da ist ja etwas sozusagen, ist ja nicht nichts. Ja? Also ich bin ja schon irgendetwas.
Ja, weil du deinen Körper nur als diesen physischen Körper bezeichnest. Ja, aber sagen, wenn wir vom Körper sprechen und sagen, ich bin nicht der Körper, dann meinen wir den gesamten Körper. Das heißt, der physische Körper, der emotionale Körper, der Energiekörper, der intellektuelle Körper und selbst der Körper der Glückseligkeit. Das sind die fünf Schichten des Körpers.
Und die sind alle Illusionen, oder was?
Das ist alles Schein. Das ist die Erscheinung. Phänomenal, das ist das, was phänomenal ist. Es ist ein Phänomen, eine Erscheinung. Aber wir suchen nach dem, was immer hier ist, unveränderlich. Das nennen wir ich. Aber es ist nicht ein Individuum.
Ja, aber letztendlich bleibt ja irgendetwas übrig sozusagen, was dann ich ist sozusagen, ne?
Oder? Ja, da waren wir gestern am Abend auch. Und das ist schön, weil wir wollen das jetzt intellektuell verstehen. Und das bringt uns nicht so viel. Als erstes sollten wir mal eine gewisse Zeit lang, ein paar Jahre lang in diesem Ich verweilen, in dieser absoluten Stille. Wenn wir das sind, dann wird es für uns auch sehr einfach und klar werden, noch darüber hinauszugehen, und da können wir keine Worte verwenden. Ich kann euch vielleicht aus diesem Buch hier, das vor 2600 Jahren circa von einem großen Weisen geschrieben worden ist, der den Namen Lao Tzu bekommen hat. Und ich lese das erste Kapitel dieses Buches zu dieser Frage. The Tao that can be told is not the eternal Tao. The name that can be named is not the eternal name. The unnameable is the eternal real. Naming is the origin of all particular things. free from desire, you realize the mystery. Caught in desire, you see only the manifestations. Yet mystery and manifestations arise from the same source. This source is called darkness. Darkness within darkness, the gateway to all understanding. This paradox is, when you enter this darkness, you will shine bright. Jesus hat es anders genannt, the peace that passes all understanding.
Sag es nochmal auf Deutsch, was hat er gesagt?
Der Friede, der jedes Verständnis übertrifft, oder? Von der Person zur Gegenwärtigkeit, von der Gegenwärtigkeit zur Unbenennbarkeit, zur perfekten Absenz, Auflösung, komplette Auflösung. Vor kurzem habe ich auch ein Buch in der Hand gehabt. Es war sehr nett. Es ist hinten drauf gestanden, sehr schöne, schöne Sprache, ist auch das Buch sehr schön geschrieben. Eine sehr blumige Sprache. Aber hinten ist drauf gestanden, habe ich angesehen, habe ich gedacht, oh, das ist eine schöne, schöne, schöne paar Zeilen, die muss ich mir merken. Steht drauf, when a being beyond time and space touches you, you yourself become beyond time and space. The only solution is this solution. Weil wir gerade das Thema, das wir jetzt da ein bisschen mit dem Vers einfach abgeschnitten haben, angesprochen haben. Ihr könnt euch das Video von gestern Abend ansehen. Da haben wir das ein bisschen ausführlicher behandelt. Mhm. Also von der Nachtsession.
Es kommt dauern, bis wir das kriegen, wahrscheinlich, gell?
Ich glaube, es ist bald mal online. Wird das sicher bald auf seiner. Erscheint sehr hingegeben zu sein in seiner Arbeit. Ja. Mhm. Mit der Sicherheit. Ich habe euch gestern vielleicht schon dieses Bildnis nahegelegt von Jnana und Bhakti Mag. Der Weg der Hingabe von Surrender, der Selbstaufgabe und der Weg von der Selbstergründung, der Weg über den Intellekt und der Weg über das Herz sozusagen. Sind wie zwei Schwingen eines Vogels, der in die Freiheit fliegt. Und weil wir das Thema Leid auch gerade gehabt haben und Ausscheidung und Klärungsprozess, ich sage mal, wenn man eine gewisse Zeit lang, wenn sowieso die Person so stark ist, dass sie nicht willig ist zu springen in diesen unendlichen Ozean, dann ist es manchmal dienlich, eine gewisse Zeit eine Art von Energietransformation, Reinigungsprozess mal zu machen, wie Qigong oder ein gutes Yoga oder so, wenn man gute Lehrer findet. Weil das ist ein bisschen wie wenn ich einen Turbo hinten an den Vogel mit den zwei Schwingen anstecke. Turbo.
Was ist der Turbo jetzt wissen?
Der Vogel mit den zwei Schwingen, Bhakti und Jnana, kriegt hinten einen Turbo-Düsen drüber angesetzt. Eine Energietransformation macht. Kriya-Yoga oder Raja. Oder Qigong oder so. In den taoistischen Traditionen findet man auch viele qualitative. Nur das, ja, oh, aber der richtige Lehrer wird auch zu einem kommen, wenn der Herzenswunsch stark ist. Und wir dann irgendwo über den Weg laufen. Das kann den Reinigungsprozess beschleunigen. Von dieser Geistkörpersphäre, die wir so über Jahrtausende, so oder weniger Millionen, sagen manche, so intensiv glauben, dass wir sind.
Ja, gerade wollte ich fragen, was könnten wir sozusagen jetzt machen, wenn wir hier nach Hause gehen und nicht mehr jeden Tag so ein Input haben und so weiter, ja. Was kann man so in seinem eigenen Leben so wirklich jeden Tag da ein bisschen versuchen einzubauen, dieses Sadhana, also was in diese Richtung sozusagen geht, was du gestern mal angesprochen hast, statt irgendwas, was man so ganz einfach sozusagen für sich machen kann. Wenn man diese ganzen theoretischen Überbau nicht kennt von diesen fünf Körpern.
Ja, das ist alles so nicht wichtig. Das ist alles in Wirklichkeit gar nicht wichtig. Ja. Überhaupt nicht. Ja. Wichtig ist, dass man mit diesem offenen Herzen kommt, dass ich hier spüre. Und ihr spürt auch das, was passiert hier. Das ist wichtig. Und wenn man dann dies im Herzen stark fühlt und diesen Wunsch nach dieser Freiheit stärker und stärker hat, dann sollte man, wenn er nicht dieses Ausmaß an Stärke hat, dass man diese Entscheidung trifft, in diesem Moment einzutreten und ihn nicht zu verlassen. Weil dann, wenn man das macht, dann befindet man sich im Satsang, wo auch immer dieser Körper hingeht. Wenn man diesen Moment nicht verliert, diesen Moment, der nicht ein Moment der Zeit ist. Aber häufig ist das eben nicht möglich, aber dieser Wunsch ist trotzdem stark. Ja? Und dann sollte man eine gewisse Zeit täglich reservieren für die Praxis, für die eigene Praxis. Und das kann dann unterschiedlich aussehen. Ja? Wenn man sich sehr mehr des Hingabeweges zugezogen fühlt oder das seinen wesentlichen Bestandteil sein lassen will, von der Entfaltung des Weges, dann ist es gut, wenn man sich einen kleinen Platz schafft. Kann entweder in der Natur sein oder bei sich zu Hause oder auch beides. Und an diesem Platz kann man eine Art Symbol von dieser Göttlichkeit geben. Man kann ein Foto verwenden von einem, durch den dieses Eins, das die Finsternis entfernt, die Finsternis, die Trübnis der Illusion entfernt, darstellt. Oder man kann eine Statue verwenden, der man sich zugezogen fühlt, einen Namen Gottes, dem man sich zugezogen fühlt, ein Stück Natur oder so, und dann vielleicht noch ein bisschen ein Wasser und ein Licht, ein eine kleine Kerze. Das wäre so die Grundbasis davon. Und dass man dann zu diesem Platz geht und dann auch dort eine gewisse Art von Stille hat. Und man kann dort auch bitten. Aber man sollte möglichst nicht um weltliche Dinge bitten, sondern um die Entfaltung, die Realisierung. Man kann, wenn man sich dem Weg der Hingabe zugezogen fühlt, eine Art Mantra-Japa beginnen. Mantra-Japa ist das Rezitieren von einem Mantra. Das macht den Geist auch geklärter und einsgerichteter. Das ist in allen Traditionen vorhanden. Singen, was man sich zugeneigt fühlt. Wenn man singt, sollte man immer singen mit Hingabe an diese alert, still, spacious, awareness, so. Und man sollte nie die Frage ganz außer Augen verlieren, wer bin ich? Weil egal welches Sadhana man macht, das ist immer einer, der Sadhana macht. Und wer genau ist der, der Sadhana macht? Und das ist, ich kann das intellektuell verstehen, aber das bringt mir eben nicht viel. Das bringt mir so viel, dass ich beginne, dann was zu machen. Für manche Leute, die haben ihr Sadhana über Hingabe gemacht. Das ist in Indien sehr gängig gewesen, für viele Saints, Sages. Mein Bekannter ist vielleicht Babaji, Punjaji. Er hat Krishnas Namen rezitiert, langes Krishna-Mantra. Er ist jeden Tag um 3 Uhr morgens, 3:30 Uhr morgens aufgestanden, hat bis 9 Uhr morgens rezitiert. Dann ist er an die Arbeit gegangen und hat weiter rezitiert und hat dem gesagt, ja, das Nötigste, was ich brauche, kommt zu mir und machen wir das dann so, aber sonst lass mich mit der Hand, so gut es geht. Und er hat das gemacht, viele Jahre lang. Und dann ist er irgendwie sein Wunsch, sein Wunsch nach Gott war so stark, so überwältigend stark, dass er überall durch ganz Indien gereist ist und nach jemand gesucht hat, der ihm Gott zeigen kann. Er hat immer gefragt, wenn er irgendwelchen Swamis begegnet ist oder irgendwelchen Babas oder irgendwelchen heiligen Männern, immer gefragt, kannst du mir Gott zeigen oder kennst du jemanden, der mir Gott zeigen kann? Viele Menschen besucht. Und eines Tages hat er im Nordwesten von Indien gelebt zu dieser Zeit. Klopft ein Baba, ein Swami bei ihm zu Hause an und fragt um Bhiksha. Bhiksha ist, wenn die Wandermönche fragen um Nahrung. Und er meint, ja, natürlich, komm rein, sitzt mit uns an den Tisch, essen wir. Und sie speisen gemeinsam. Und Babaji fragt wieder seine Frage, kannst du mir Gott zeigen oder kennst du jemanden, der mir Gott zeigen kann? Und dieser Swami sagt, ja, ich kenne da jemanden. Der lebt da unten im Süden, an dem Berg, den wir Arunachala nennen. Geh mal hin und besuch ihn. Der kann dir Gott zeigen. Papaji in Flammen. Nächsten Tag organisiere eine Arbeit in Chennai, was nicht weit ist von dort. Hat noch ein paar Tage frei. Steigt in den nächsten Zug, fährt runter nach Chennai, fährt zu Ramana, in Ramana. Mittagszeit, wenn er ankommt. Und von als Ramana in den älteren Jahren war, der Körper in den älteren Jahren war, haben sie eine Zeit eingeführt, ich glaube von 12 bis 2 mittags, wo er Zeit für sich alleine hatte. Sonst war er 24 Stunden am Tag verfügbar. Und genau zu dieser Zeit kommt Papaji. Stürmt rein. Der Attendant von Ramana, er hat immer einen Menschen um sich gehabt, der ihm sehr nahe war und der sich um seine Bedürfnisse gekümmert hat. Will ihn stoppen und rausschicken. Ramana sagt, nein, lass ihn kommen, der brennt für Gott. Und er kommt, prostriert vor ihm, steht auf, sitzt dort. Und stellt Ramana sein. Entschuldigung. Frage, wenn du willst, ja. Als erstes noch was anderes passiert, nämlich. Er geht rein und sieht Ramana und dreht wieder um und will weggehen. Dann läuft ihm einer nach. Hey, du schaust aus, als ob du von Nordindien kommst. Jetzt bist du so einen weiten Weg gekommen. Warum gehst du schon wieder? Ja, der ist ein Fake. Der hat vor ein paar Tagen bei mir zu Hause angeklopft, hat um Essen gefragt und hat mir gesagt, ich soll zu ihm kommen. Da ist ein Heiliger im Süden, der kann dir Gott zeigen. Sagt er, nein, das gibt's nicht. Dieser Mensch hier, der ist seit 50 Jahren, hat er diesen Platz nicht verlassen. Das kommt, manchmal sind schon Leute gekommen zu uns, die haben uns ähnliche Geschichten erzählt. Bleib doch mal da und verwende ein wenig Zeit und schau es dir mal an. Dann ist er da rein, ja. Und dann sind wir da, wo jetzt die Geschichte vorangerissen ist. Und dann fragt er Ramana seine Frage. Und er fragt, kannst du mir Gott zeigen? Und Ramana lange Zeit am Boden stehen. Keine Antwort. Sieht ihm in die Augen. Dann irgendwann sagte, ich kann dir Gott nicht sagen. Papaji, schon nahezu enttäuscht, will gehen. Bleib doch noch ein bisschen sitzen. Kurze Pause. Sagt Ramana. Kann dir Gott nicht zeigen, Gott ist kein Objekt. Gott ist derjenige, der sieht. Such nicht nach einem Objekt. Finde den Seher. Das war eine große Erfahrung für Papaji zu dieser Zeit. Es ist ihm kalt über den ganzen Körper gelaufen, seine Wirbelsäule, alles. Aber er war sehr, sehr verhaftet auch in seine Krishna-Bhakta. In seinem Sadhana. So ist er am selben Tag noch, hat er den Ramana-Ashram verlassen. Ist auf die andere Seite von dem Berg gegangen und hat in einer Höhle Zeit verbracht. Er hatte 2 Wochen Zeit, bis er zu dieser Arbeit musste, die Arbeit beginnen musste. Hat dort verbracht, hat weiter seinen Japa gemacht, weiter seine Kultivierung gemacht. Mit Krishna ist immer zu ihm gekommen und er hat getanzt mit Krishna und ist in Ekstase geschwommen. Das ist schon lange Zeit so gegangen. Und als er dann zurück musste nach Chennai, dachte er, ja, dieses Swami, ja, vielleicht soll ich ihn nur mal besuchen. Er hat mir eine sehr intensive Erfahrung gegeben. Dann ist er da nochmal hin. Und dann saß er wieder bei Ramana. Und Ramana hat ihn gefragt, ja, was hast du die ganze Zeit gemacht? Wo warst du? Wir haben dich vermisst. Ja, Papaji ein bisschen arrogant reingestappt. Da saß er, wenn ich oben war. Ja, ich habe die ganze Zeit mit Krishna gespielt, ich habe Krishna gesehen und bin da am anderen Seite am Berg gewesen. Und sieh den Ramana an. Und wo ist denn Krishna jetzt? Ist er hier? Sagt Ramana zu ihm, schau nicht nach dem, was kommt und geht. Such das, was immer hier ist. Und Papaji geht. Er hat dann noch was gesehen, wie dann Leute gekommen sind, auch die auf einer Pilgerreise waren, eine ganze Gruppe. Und die Krishna Bhaktas waren auch. Und die haben ein Bild mitgehabt von Krishna. Eine Art Statue oder Bild, mit dem sie gearbeitet haben in ihrem Sadhana. Und die haben das Ramana gegeben zum Segnen und Ramana hat das Bild angesehen und so. Papaji, wow, ist ein geheimer Krishna Bhakta. Und er geht nach Chennai, beginnt die Arbeit, macht weiter sein tägliches Japa von 2:30 morgens bis 9 und dann in der Arbeit weiter. Eines Tages, er beginnt wieder in der Nacht, ich glaube, er ist nicht mal schlafen gegangen, ganz genau kann ich die Story vielleicht nicht wiedergeben. Auf jeden Fall klopft es an seiner Tür. Stehen Ram, Sita, Lakshman und Hanuman vor der Tür. Das sind Gottheiten aus diesem Kulturkreis. Er macht die Tür auf. Oh, ja, bitte kommt da rein. Denkt er sich, jetzt kommen die zu mir, sind ja gar nicht meine Götter. Er kommt, klopft seiner Frau. Hey, Ram, Sita, Lakshman und Hanuman sind da. Bitte mach ihnen einen Tee. Sie steht auf, schaut. Sie sieht natürlich niemanden in seinem Zimmer. Sagt, ja, du. Geht wieder schlafen. Verrückter, genau. Er verbringt die ganze Nacht mit ihnen. Und am nächsten Morgen, seine Frau klopft an der Tür. Er fällt aus dem Samadhi sozusagen. Ja, du bist spät für die Arbeit. Schnell, beeil dich. Er geht in die Arbeit und er kann sein Mantra nicht mehr rezitieren. Er kann es einfach nicht mehr rezitieren. Sein Krishna-Mantra. Er konnte es nicht mehr rezitieren. Und er beginnt zu den Swamis und den Gelehrten und den Lehrern in dieser Stadt zu gehen. Besucht einen nach dem anderen. Und alle geben ihm irgendwelche Antworten. Komm zu uns, sing mit uns und mach weiter oder mach weiter, zwing dich dazu oder irgendwelche Buchantworten und so weiter. Er ist mit keinem zufrieden. Und er kann sein Mantra nicht mehr rezitieren. Dann kommt er in sein Geistig. Oh, da war dieser Swami im Süden an dem Arunachala Berg. Er hat mir eine gute Erfahrung gegeben. Und er ist ein großer Krishna-Bhakta auch. Ich habe es genau gesehen. Vielleicht soll ich ihn mal besuchen. Vielleicht kann er mir helfen. Er steigt dann am nächsten Zug, fährt nach Tirumala und geht zum Varanachal. Geht zum Ramanashram und Yusuf und Varanachal. wieder Mittagszeit, stürmt rein. Dann haben wir da, ja, lass ihn reinkommen. Er brennt für Gott. Und Ramana sieht ihn in den die Augen und fragt ihn, also er erzählt ihm, was sein Anliegen ist. Zuerst noch. Und dann Ramana sieht ihm in die Augen und fragt ihn, wie bist du jetzt hierher gekommen? Sagt er, ich habe den Zug genommen und bin nach Tirumalai gefahren. Ja, und dann, wie bist du hierher gekommen? Ja, ich habe die Pferdekutsche oder so etwas genommen und bin jetzt zum Ashram gefahren. Dann bin ich ausgestiegen, bin durch das Tor gegangen, bin hier in dieses Zimmer gegangen, habe bei dir prostriert und jetzt bin ich hier. Und dann sagt Ramana zu ihm, ja, genau so ist es. Das ist dasselbe wie mit deinem Japa, mit deiner Hingabe. Das war das Vehikel, der Zug, die Pferdekutsche, die schreite hier rein. Du bist hier, du bist hier, du bist hier, oder angekommen, oder irgendwas. Ab dem Zeitpunkt war für Ramana aus. Für Babaji aus. Ich Gedanke zurück ins Herz, in die Unendlichkeit nie wieder aufgelacht. Manche Leute müssen sich diese Frage nur einmal stellen oder sie einmal gestellt bekommen, quasi, wer bist du? Das sind meistens Leute, die über viele Leben schon Sadhana gemacht haben. Aber es ist für jeden hier und jetzt verfügbar. Man kann das Ganze, das ist so ein bisschen wie wenn wir hier haben, ein Gefäß, Gefäß ist leer und wir geben alles Mögliche rein. Wissen. Leid. Beziehungen, Konditionierungen. Begierden und Wünsche. Wissen ist auch Bildung.
Bildung, was für ein Stift.
Bildung.
Was zu Leben ausmacht.
Ansehen.
Ansehen, ja.
Verschiedene Gefühle, die mit diesem Gefäß zusammenhängen. Alles rein. Anhäufen. Oh, es wird immer schwerer. Drück nach unten. Wie lange dauert es, das auszuleeren? Diese Bewegung ist der Wunsch nach Freiheit. Einmal entscheiden und an der Entscheidung festhalten. Bis es entscheidungslos wird. Und egal, was reinkommt, Es ist alles nur dazu da, dich an diese Entscheidung zu erinnern.
Wenn du das jetzt so da stößt, ja?
Nee.
Warum fällt diese Bewegung so schwer? Jetzt
es ist der Sterbeprozess, wie du immer Angst haben, dass du stirbst.
Angst haben, weil das Ich-Ego Angst hat.
Und was ist dann Sadhana, dass das leichter fällt?
Das ist irgendwann.
Oder ist Sadhana, dass sich das ganz langsam dann so umdreht? Dass man die Kraft aufwendet oder dass es leichter wird.
Sadhana ist wie wenn du so immer von den Dingen kleine Fußball runtergläselst und weggibst.
Okay.
Dass das Gefäß leichter wird, klarer wird. Dass dann irgendein oder irgendwie anderes Bild, das sind ja nur Bilder.
Ja, das ist klar. Aber
anderes Bild, die erlaubt dann irgendein, das Gefäß hat eine gewisse Klärung, es ist halt eine gewisse Leere.
Ja.
Und das Gefäß ist in der Leere. Da ist Awareness im Körper und der Körper ist ein Awareness. Und irgendwann erlaube ich irgendwem, dass er kommt und mit dem Hammer kommt und das Gefäß von allen Seiten strömt. Bis zu Staub und Unendlichkeitsfall.
Oh, es kommt dann und hat die Hand auf.
Ja, also. Und mit Symbolik zu arbeiten.
Ja. Das ist gut. Ich
hab's eh schon gesagt. Das ist eine, weil wir gerade beim Papaji waren, das ist eine Papaji-Methode gewesen, das darzustellen. Er war so sehr unmittelbar in seinem Unterricht und war ein Gegner von Sadhana. Er hat gesagt, das ist nur in die Zukunft schieben, was du hier und jetzt erledigen kannst.
Ja, es kommt aus seiner eigenen Erfahrung.
Aus seiner eigenen Erfahrung, ja. Und er hat hier so die langsamer gemacht. Ja.
Und die Mama ist schön.
Ja, ja, genau. Warum hat er jetzt gesagt, die Mama ist schuld? Weil Papaji hat, als er 5 oder 6 Jahre alt war, eine unmittelbare Erfahrung vom Selbst gehabt. Alles aufgelöst und ist eine Art von paralysierten Samadhi gefallen. Als er dann wieder zurück war, bei Körperbewusstsein, hat ihm seine Mutter gesagt, das ist eine Krishna-Erfahrung gewesen und du solltest den Namen Krishnas rezitieren und dich Krishna geben. Aber das war das Karma, das sich entfalten musste.
Und wahrscheinlich auch braucht, oder?
Das hat es genau braucht. So. Ja, natürlich hat es das braucht, ganz klar. Es ist nichts. Nichts, das passiert und nicht passieren zu nennen.
So ist die ganze Geschichte, die dein Körper irgendwie ausmacht oder die du jetzt ist, eigentlich
schon geschrieben.
Schon geschrieben und nur zu dem
Adonis.
Rennt ab und zu dem da, dass mir den besten Weg bereitet. Mich selber zu erkennen.
Ja, das ist wie das in den Büchern dargestellt ist und wie das gesagt wird. In den verschiedenen Traditionen, egal ob bei den Schamanen im Himalaya oder bei den Hindus oder im Süden von Indien auch, in der ganzen Saiva-Tradition. Man sagt, die einen sagen Vabi, der Schicksalsschreiber, die anderen sagen Shiva, die anderen sagen Ishwara, der persönliche Gott. Kommt, wenn so ein wenn so ein Ich-Gedanke den wir Seele nennen, beginnt zu einem menschlichen Körper anzunehmen, kommt er und schreibt das Schicksal für diesen menschlichen Körper. Und er schreibt das Schicksal in Relation zu dem Karma, das diese Seele mitbringt. Und das gute Karma hebt nicht das schlechte auf. So musst du das gute und das schlechte Karma durchleben. Oder dieser Körper. Um genauer zu sein, durchlebt das. Und dieses Schicksal wird von Shiva, Vavi, Ishvara so geschrieben, dass du die höchstmögliche Chance hast, zu deiner wahren Natur aufzuwachen. Das kannst du immer nur hier und jetzt tun. Und das ist kein Moment in Zeit. Und dieser Wunsch nach Freiheit oder Frieden, den Frieden, der keinen Konflikt als Gegensatz hat. Die Freiheit, die kein Bündnis, die weder Freiheit noch gebunden sein ist. Dieser Wunsch. Man sagt, so ist es auch in den alten Schriften dargestellt. Man sagt, dieser entspringt, wenn da ein großer Haufen an Verdiensten gesammelt ist. Und dieser Wunsch ist wie ein Boot, das einen über den Ozean von Samsara oder einen Maya Lila oder die Welt oder Illusion oder das Spiel trägt. Dieser Wunsch ist auch diese Entscheidung. Musik. Namaste. Namaste.